Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buching-Podcasts mit Lara und
Elli.
Heute der zweite Teil unserer Laber-Folge.
Ja.
Zu was bei mir so geht von der Alina Schmolke.
Schmolke. Genau, wir haben ja letztes Mal bei der Hälfte unterbrochen, weil wir
gemerkt haben, dass wir
sehr viel reden.
Und
die Themen, die Alina halt auch angesprochen hat, sind halt auch Themen, da könnte man eigene Podcasts drüber machen.
Wer hätte es gedacht, dass zwei Menschen, die zusammen einen Podcast machen, gerne reden?
Genau, und deswegen beginnen wir nachher einfach wieder mit dem zweiten Teil.
Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, unbedingt zuerst den ersten Teil hören, weil es geht chronologisch nach morgen, mittags, abends und genau. Nachts, oder?
Morgens, mittags, Nachmittag, Abend.
Ah.
Also, ich würde sagen, wir starten direkt wieder in die Laberrunde, oder?
Yes, wir sind beim Nachmittag.
Nachmittag. Auch hier machen wir das wieder wie beim ersten Podcast. Ich werde den Titel des Slams sagen. Ich werde in groben Zügen sagen, um was es geht.
Ja.
Und danach werde ich die Fragen an uns selbst stellen. Der erste Slam vom Nachmittag heißt Ertrunken im Augenblick. Dabei geht es um Depression, die Demotiviertheit, den eigenen Rückzug aus der Gesellschaft und dieses nicht mehr aufraffen können. Die Frage hierzu, was meinst du, wie viele Menschen sich aus Überforderung und Depression täglich in sich zurückziehen? Und meinst du, es ist mehr geworden als früher?
Es ist definitiv mehr geworden. Mhm. Alleine vor der Pandemie ist es ja immer mehr geworden, aber ich denke, durch die Pandemie auch hat es sich noch um ein Vielfaches vermehrt.
Ja.
Diese ganze Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, das Ganze, das sie auch in ihren vorherigen Kapiteln angesprochen hat, mit dem Funktionieren müssen, gar nicht mehr, eigentlich, man kennt das Langeweile gar nicht mehr.
Mhm.
Langeweile zu haben und vertieft sich in Gedanken und verliert sich vielleicht darin auch.
Ja.
Ich denke definitiv, dass es mehr geworden ist. Wie viele das es sind, ich glaube, das ist eine Fun-Frage.
Ja.
Weil keine Statistik wird dir das zeigen, wie viele es effektiv sind, dass ich vielleicht, keine Ahnung, die Hälfte davon sich Hilfe holt danach und die Hälfte nicht. Das ist sehr individuell.
Ich finde eben auch, also was mir aufgefallen ist, seit Corona auch, es gibt sehr, sehr viele Depressionen. Also du findest im Raum, wo wir wohnen, fast keinen Psychologen mehr.
Keinen, nein.
Der Zeit hat, weil halt alle überfordert, depressiv etc. sind.
Ja.
Und ich finde, es könnte einfach an unserem ganzen Lebenssystem im Moment liegen.
Im Moment, ich glaube im Allgemeinen.
Im Allgemeinen. Aber wenn wir darauf jetzt eingehen, ist das auch wieder
Wie die Kapitel davor, da könntest du einen der Podcasts füllen damit.
Mhm.
Ich denke, die allgemeine Lebenseinstellung und die allgemeine der Funktionsdrang macht viele Menschen zu schaffen, macht viele kaputt. Ich denke gleich dazu, vielleicht ist das auch mein Thema in der Schweiz.
Ja.
Wir sind ein Volk der sehr wirtschaftlichen Art. Also arbeiten sehr viel für unsere Zukunft, für unsere Karriere.
Mhm.
Das ist sicher etwas, das ich noch mehr vielleicht mit unserem Land verbinde.
Ja.
So auch. Und jetzt so langsam, ich weiß nicht, merke ich so einen Umschwung.
Ja.
Die neuen Arbeiter, die jetzt kommen und die Jungen, die jetzt einsteigen, für die haben ganz andere Werte noch.
Ja.
Ich merke auch bei mir selber ein Umstimmen. So, warum arbeiten wir eigentlich für unsere Karriere, wenn vielleicht die Karriere gar nicht alles ist?
Ja.
Du solltest nicht leben, um zu sein,
ja,
sondern du solltest sein, um zu leben.
Das war ein sehr schöner Poesiespruch von der Lara, aber ja.
Ja.
Was ich auch denke zu diesem Thema, ist, dass man auch offener damit umgeht, dass man Depressionen hat. Also viele Stars etc. reden ja auch immer mehr von der Depression. Es wird auch bei Erwachsenen, das sind ja nicht nur die Jungen, es sind auch bei Erwachsenen viel öfter das Thema, dass sie sich eingestehen können, hey, mir geht's nicht gut.
Es ist einfach gesellschaftstauglich
geworden. Es ist gesellschaftstauglich
geworden. Es ist nicht unbedingt ein positives Zeichen.
Ja.
Weil das auch impliziert, dass es halt viele davon gibt.
Ja. Aber es ist halt, ja, es ist öfter. Und man traut sich auch mehr darüber zu reden, hey, mir geht's nicht gut.
Ja.
Haben viele, also ich glaube, meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, die hat das nie gemacht. Also ja. Die hatte auch jetzt nicht mal so eine Phase, wo es ihr gar nicht gut ging, beziehungsweise in der Phase, wo es ihr nicht mehr gut ging, hat sie das einfach mit sich selbst ausgemacht, weil sie das so gelernt hat.
Genau.
Obwohl ich der Meinung bin, es hätte vielleicht auch da mal 2-3 Gespräche mit einem Psychologen oder mit einer Therapeutin gebraucht,
ja, die aber das ein bisschen
verarbeiten lassen. Aber das ist halt die Frage.
Das ist eine andere Generation. Ich meine, ja. Deine Mutter ist vielleicht in einem ähnlichen Alter wie meine Mutter. Von der Zeit her, ja. Vom Jahrgang.
Ja.
Ellies Mutter ist einiges jünger.
Ich glaube, es sind 10 Jahre dazwischen.
Ja, aber es ist trotzdem eine Zeit, in der doch noch vieles,
ja.
Wie soll ich sagen, selbst geregelt wurde, selbst, ja. Man durfte keine Schwäche zeigen. Ich glaube, auch das ganze Feminismus-Thema,
ja.
Könnte man da nochmal ganz anders diskutieren.
Ja.
Weil es das nicht gab.
Ja.
Und das merke ich ja auch selber bei meinem Umfeld oder auch in meiner Arbeit, wenn ich mit Leuten spreche aus dieser Alterskategorie.
Ja.
Dass es halt viel mehr auf ein Unverständnis stößt, wenn ich empfehle oder ja, empfehle, sich Hilfe zu holen.
Ja. Der zweite Slam.
Ja.
heißt Tuck-Paprika, beziehungsweise TUC-Paprika. Das sind diese kleinen Paprika-Cracker.
Ich liebe Tuck. Ich liebe ja. Tuck.
Und zwar erzählt Alina da in dem Buch über die Scheidung ihrer Eltern, beziehungsweise über die Trennung ihrer Eltern, dass sie halt zwischen den beiden immer hin und her gereist ist.
Ja.
Ich glaube, er wohnt in Hamburg und die Mutter in Düsseldorf oder sowas.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Tut mir leid, Alina, wenn das nicht ganz korrekt ist. Aber sie war halt immer in den Zügen mit ihrem Tuck-Paprika. Ja. Hat halt so sinniert drüber, wie dieser Abstand zustande gekommen ist. Also die Eltern wollten sich auch partout nicht begegnen. Ja. Sie haben lieber ihr Kind alleine durch Deutschland geschickt.
Ja.
Und das war die Folge, wo ich auch im Vorfeld Lara schon gesagt, oder beziehungsweise, Entschuldigung, der Slam, der mir am nächsten ging.
Ja.
Aber ich erzähle nachher dazu mehr. Jetzt die Frage dazu, hast du mal miterlebt, wie sich deine Eltern gestritten, beziehungsweise wie sie sich getrennt haben? Wie war das so für dich?
Gestritten ja, getrennt nein. Ich kann mich aber doch sehr gut darin hineinversetzen. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, die du viel besser beantworten kannst als ich.
Also ich muss dazu sagen, ich liebe meine Eltern gleich doll.
Ja.
Ich glaube, ich bin ein sehr großes Elternkind, muss ich jetzt mal so sagen.
Elternkind, kein Mutter-Vater-Kind?
Nein, ich bin ein Elternkind, weil es haben beide meine Eltern sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Hintergründe mit mir. Ich habe mit meiner Mutter sehr viel erlebt,
ja.
Bin aber meinem Vater tupfgenau ähnlich,
ja.
Vom Charakter und vom Auftreten etc. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ich bin eher Mama- oder Papa-Kind. Geht einfach nicht. Der Hintergrund, die waren nie verheiratet, die haben sich kennengelernt. Haben dann relativ früh, meine Mutter war 21, als sie schwanger geworden ist, mein Vater war zu der Zeit etwa 22, haben sehr früh ein Kind bekommen und es hat einfach nicht funktioniert. Die haben aber, ich glaube, bis ich 3 oder 4 war, immer wieder versucht zusammenzukommen, weil sie halt so eine Familie haben wollten, weil es für sie
wichtig war,
dass ich Eltern habe sozusagen, also ja. So im Zweiergespann,
ja, ja.
Was aber nie funktioniert hat.
Ja.
Dementsprechend, ich bin zu jung gewesen, um zu merken, dass die zwei sich mal gestritten hätten.
Ja.
Ich bin bis heute dankbar, dass die zwei auseinander sind.
Ja.
Und nicht des Kindes wegen zusammengeblieben sind, weil ich weiß nicht, ob das gut gewesen wäre.
Ja.
aber dieses Hin und Her zwischen meinen Eltern, also eben, mein Vater war damals noch auf dem Flussschiff, meine Mutter hat mich immer nach Pins und Kunz gefahren, damit ich zu meinem Vater gehen kann für einen Monat, weil wir haben damals auch schon in der Schweiz gewohnt. Ich habe die auch selten zusammen gesehen.
Ja.
Und es war halt für mich als Kind auch immer so schwierig, weil ich das nicht einordnen konnte, warum verstehen die beiden sich nicht wirklich oder warum können die nicht normal miteinander sein.
Ja.
Jetzt im Älterwerden habe ich viele Sachen auch anders verstanden und auch anders reflektiert, sage ich jetzt mal.
Natürlich.
Aber als Kind habe ich zum Beispiel zu meinem Vater gesagt, dass ich mir wünschen würde, sie würden wieder zusammenkommen.
Autsch.
Ja, weil das für mich immer so blöd war, weil alle immer mit ihren Eltern gekommen sind, vor allem in der Schweiz, finde ich, sind sehr, 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 sehr viele Eltern noch zusammen.
Und sehr konservativ.
Und sehr konservativ. Und dann stehst du dort und meine Mutter musste arbeiten. Mein Vater war 700 Kilometer weit weg. Und dann stehst du dort auf der Schulabschlussfeier allein.
Ja.
Und alle mit ihren Eltern und alle sind glücklich. Mama, Papa, guck mal.
Mhm.
Und bei mir war das halt nicht so. Und für mich war das so, warum können die nicht zusammen sein?
Sehr genau. Schwierig natürlich in dem Alter.
Genau. Und umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich aber. Sie haben auch nie, also sie hassen sich nicht.
Ja.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, aber sie sind sich halt aus dem Weg gegangen, weil sie waren zu jung für ein Kind. Dementsprechend gab es auch sehr, sehr viele Streitereien etc.,
ja, aber
die ich Gott sei Dank nicht so mitbekommen habe.
Ja, aber man merkt ihnen an, ich habe jetzt beide die letzten Monate besser kennengelernt so und
ja.
Die lieben dich beide abgöttisch und das finde ich, merkt man ihnen auch an, ja. Und ich finde es mega süß. Ich freue mich, wenn sie sich sehen, ja. an deiner Hochzeit dann.
Ja, aber eben, wie soll ich sagen, ich habe für mich mittlerweile in meinen 25 Lebensjahren, bin ich zu dem Schluss gekommen, es ist gut, sind die zwei nicht mehr zusammen,
ja.
Es ist gut, die haben sich frühzeitig getrennt.
Absolut.
Weil ich habe nie unter ihrer Trennung leiden müssen. Also so direkt. Ich habe nie einen Streit mitbekommen. Ich fand das nicht so schlimm, wenn man mir gesagt hat, ja, aber dein Papa ist ja so weit weg. Ich so, ja, ist halt so. Es war schon immer so.
Ja.
Ich habe wie nicht drunter gelitten, dass ich meinen Vater jetzt so selten sehe.
Ja, und trotzdem habt ihr eigentlich ein sehr inniges Verhältnis.
Ja, weil wir
das einfach... Das ist ja nicht mega schön, oder?
Weil wir einfach genau die gleiche Person sind.
Hätte ich nie gedacht, bevor ich ihn gesehen habe. Wirklich nie.
Ich habe auch schon zu meiner Mutter gesagt, es ist so seltsam, dass ich so exakt gleich bin wie mein Vater, weil ich meinen Vater ja viel weniger gesehen habe in meinem Leben.
Ja.
Was ein extrem trauriger Fakt ist, aber...
Ja, ist ja vielleicht auch für sie hart, wenn sie realisiert, dass du ja. total wie ihr Vater bist.
Aber sie sagt immer, dass sie sich freut, dass ich so bin wie er, weil sie ist sehr zurückgezogen, viel kritischer und ich bin halt viel offener und das ist immer das, was sie am meisten an mir und meinem Vater bewundert hat.
Sehr ruhig, ja.
Genau. Und das ist immer das, was sie am meisten an uns bewundert hat, dass ich halt so bin, wie ich bin.
Ja.
Und das fand sie halt bei meinem Vater auch immer am tollsten.
Finde ich aber auch extrem lobenswert, wie sie damit umgeht.
Ja, also sie ist sehr entspannt, auch mittlerweile.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, ich kann dir halt nicht sagen, wie es mit 21, 22 war, wo die dann frisch gebackene Eltern... Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Horrorgeschichten gehört.
Natürlich.
Was ich mir null vorstellen kann, aber... Also, ne? Meine Mutter war damals 21, ich bin jetzt 25. Mit 21 habe ich noch gar nichts auf die Reihe gekriegt, so lebenstechnisch, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja, du warst schon viel weiter als gewisse andere.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Du bist dann einfach auch überfordert. Also,
ja,
mein Vater wollte gerade Militär, ich glaube, der wollte Fallschirmspringer oder sowas werden.
Oh Gott.
Ist auch ins Wasser gefallen, weil wollte halt Vater sein.
Aha, ich dachte, weil er gesprungen ist.
der ist, soweit habe ich gar nicht gedacht. Nein, genau. Aber deswegen hat mich dieser Slam fast am meisten gepackt.
Ja.
Weil ich die Alina da auch irgendwie so ein bisschen verstanden habe, weil diese Zerrissenheit, was so ein Kind durchmacht, auch, das erlebst du halt immer.
Natürlich.
Auch wenn die Eltern zusammengeblieben wären, wäre es genauso, wäre auch schlimm gewesen, wenn sie nicht zusammengehören oder wenn sie sagen, wir bleiben nur zusammen, damit.
Ja, schlussendlich leidest du dann natürlich unter den Streitereien und fragst dich vielleicht in deiner Jugend, ja, warum seid ihr überhaupt noch zusammen?
Ja.
Und wenn du selber die Antwort dafür bist, dass sie wegen dir zusammen
dann gibst sind, du dir irgendwann auch Vorwürfe.
Dann hast du mega Schuldgefühle irgendwo auch, weil du denkst, du machst ihr Leben eigentlich damit kaputt. Und ich finde, das sollte man keinem Kind zutrauen. Ich denke, in der ersten Zeit ist es sicher sehr schwierig für ein Kind, auch wenn es eine Scheidung durchmachen muss.
Ja.
Aber im Rückblick in den Erwachsenenjahren, wie du es halt gerade gesagt hast, wird das Kind vielleicht glücklicher sein.
Ja.
Wenn du glücklicher bist als Elternteil.
Ja. Der nächste Slam heißt Re-Ragu und Softshell-Jacken. Sie redet in dem Buch so ein bisschen von dieser Doppelmoral von Fleischessern,
ja,
die aber auch halt die Tiere zu Hause halten und sich sozusagen immer um die kümmern und sagen, wie toll das ist. Und dann essen sie aber ein Hühnchen, wo sie vor 2 Minuten noch gesagt haben, das ist mega süß. Oder eben diese Pelzträger, diese Fuchspelz und so. Also, ja.
Nerz.
Genau, und sie redet da so ein bisschen von dieser Doppelmoral.
Fühle ich mich leicht ertappt?
Ja. Mhm. Ich habe, wo ich das gelesen habe, habe ich auch ganz kurz den Kopf ein bisschen eingezogen. Und jetzt ist halt auch die Frage, es ist halt ein kontroverses Thema, aber wie siehst du das? Fleischesser, Vegetarier oder Veganer?
Wie sehe ich das? Das ist jetzt eine gute Frage, die keine Frage ist.
Korrekt, das ist so ein bisschen... Also ich habe mir für mich bei dieser Frage gedacht, ich finde, es hat alles ein Maß. Ich bin ein extremer Fleischesser, muss ich dazu sagen. Mir wird aber auch immer bewusster, dass ich das nicht so extrem machen sollte, weil ich finde, es hat ja alles ein Maß. Wenn du sagst, du isst halt vielleicht 3-4 Tage nur vegetarisch, vegan werde ich nicht schaffen, wahrscheinlich in meinem Leben. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich, aber ich brauche einfach diese Schrittweise. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass alles ausgeglichen ist. Aber das ist halt so dieses, ich würde zum Beispiel nie Pelz tragen.
Ja gut, das ist...
Das ist dieses, ich bin halt aber auch in diesem, es klingt immer so blöd, aber ich bin halt damit aufgewachsen. Wir haben in Dresden, ist zum Beispiel eine Leibspeise Zunge, Leber, Nierchen.
Du hast natürlich die extreme Fleischkonsum gewöhnt.
Ich bin halt diesen extremen Fleischkonsum gewöhnt und da rauszukommen, ist für mich schwierig. Ich versuche es, ich mache es auch immer weniger, ich achte ein bisschen mehr drauf. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann nur zum Vegetarier oder extrem Veganer vegetiere. Entwickle, meinte ich mehr. Ja. Vegetieren ist was anderes.
Ja.
Alles mit Vegetarier, Veganer,
Vegetieren. Mit W, genau.
Ja, mit W. Vögel e.V.
Mit Vögel e.V. Also,
ja.
Ich war selbst ein paar Monate Vegetarier.
Mhm.
Hat mir sehr gut getan, weil bei uns zu Hause wurde der Salsitz vor dem Tischset aufgetischt.
Ja.
Nein, bei uns war in meiner Kindheit ein Fleisch immer auf dem Tisch.
Mhm.
Es hat sich dann geändert, weil meine Schwester eine Unverträglichkeit gegen Fleisch entwickelt hat. Das ist wirklich wahr, das gibt's.
Ja.
Gegen viele Fleischsorten, es war nicht alles, aber sie hat sich dann gedacht, ach, anstatt dass ich jetzt noch großartig schauen muss, was für Fleisch, das ich esse, werde ich einfach Vegetarier.
Ja.
Es war am Anfang sehr schwierig für meine Eltern, da bei uns zu Hause sehr konservativ gekocht wurde.
Ja.
Mit sehr viel Fleisch.
Ja.
Hat ihn aber auch sehr gut getan.
Ja.
Und so auch für mich das ganze Thema viel bewusster geworden ist durch sie. Da habe ich mich dann ein paar Monate vegetarisch ernährt.
Ja.
Ich muss aber sagen, nicht hundertprozentig ohne natürlich diese ganzen Fertigprodukte.
Ja.
Da habe ich auch meine Liebe für vegetarische Chicken Nuggets entdeckt.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja.
Zu der Geschichte. Ich bin schlussendlich nicht hundertprozentig Vegetarier geblieben.
Mhm.
Einfach rein von dem, dass ich das Ganze wieder mit meiner, man soll sich nicht definieren müssen, Thematik beißt.
Ja.
Weil ich mich in eine Schublade stecke, nämlich in die vegetarische.
Mhm.
Somit habe ich dann gesagt, ich bin einfach ich.
Ja.
Und ich habe sehr wenig Fleisch gegessen. In der Zwischenzeit ist es wieder mehr natürlich.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel, seit ich alleine lebe, ich koche für mich selber kein Fleisch.
Ja.
Keine Ahnung, brauche ich nicht, will ich nicht.
Ja.
Ja, zum Veganer,
mutieren,
ist sicher schwierig. Was ich schon geschafft habe oder was ich schon praktiziere in meinem Alltag, ist sicher Milch. Ich trinke eigentlich keine Milch mehr. sondern nur Pflanzenmilch, Hafer, ich liebe Hafermilch,
ja.
Dass ich da schon mal umgestiegen bin.
Ja.
Einfach rein aus der Thematik, da mir immer bewusster wurde, auch arbeitsbedingt, dass eigentlich wir Menschen gar nicht dafür ausgerichtet sind, ein Leben lang Muttermilch zu trinken.
Ja.
Das ist eigentlich, kein Tier macht das, kein Tier trinkt sein Leben lang Muttermilch.
Ja.
Nur wir tun das, und da muss man sich ja fragen, warum gibt es immer mehr laktoseintolerante Menschen?
Ja.
Ich persönlich denke daran, an die Evolution, an uns, dass wir wirklich einfach überhaupt nicht dafür ausgerichtet sind.
Ja.
Und habe mich damit dann zuerst in die laktosefreie Milch natürlich geflohen durch meine Intoleranz.
Ja.
Und bin jetzt bei der Pflanzenmilch angekommen. Ich sage 100%, ich habe es noch nicht geschafft. Ich backe meine Brötchen immer noch mit laktosefreier Milch.
Ja.
Aber dahin habe ich es schon geschafft.
Ja.
So. Also ganz veganer, ich sage auch auf Ei verzichten zum Beispiel, ja, oder so, wird sehr schwierig. Ich esse sehr wenig Ei.
Ja.
Keine Ahnung, es hat's mir irgendwie, mag ich einfach nicht mehr so.
Ja.
Aber jetzt, auch da kommt mal ein Eigelb,
ja,
auf meine Brötchen,
ja,
wenn ich sie backe oder so.
Na, bei mir war so ein bisschen das Thema, dass ich sehr, sehr spät überhaupt was von
Veganismus
oder Vegetarismus,
ja,
mitbekommen habe. Also sehr spät. Ich glaube erst mit 14 oder 15.
Da gibt es dann auch noch mehr Formen, gell? Das sind nur die bekanntesten.
Ja, das sind ja nur die bekanntesten. Also dann, aber dann wurde ich richtig bombardiert. Pesketarier, Frutarier, und ich war komplett.
Fruktarier, Lacto-Vegetarier.
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es es gibt.
Ja.
Und
hatte ich meine Ausbildung.
Die Mutter meiner besten Freundin hat damals auch eine Fleischunverträglichkeit. Die hatte dann so Arthrose-mäßig,
ja, was. Ja, eine Arthrose-Schübe.
Genau, und die hat dann aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann wurde mir das auch so ein bisschen bewusster.
Ja.
Ich habe aber auch die andere extreme Seite mitbekommen bei meinem Onkel. Der war, glaube ich, schon alles. Der war Vegetarier, Veganer, Frutarier. Irgendwie hat er mal, glaube ich, eine Apfelkur gemacht, wo er 3 Monate nur Äpfel gegessen hat. Ich glaube, sehr, sehr viele Sachen hat er schon probiert. Und bei ihm habe ich eben diese Mangelerscheinungen mitbekommen. Weswegen ich halt auch sehr kritisch bin von nur Veganer, nur Vegetarier. Also Vegetarier ist weniger das Problem. Nur Veganer, nur Frutarier, Pesketarier etc. Weil ich dort bei ihm, er hat auch so eine Entgiftungskur und so Zeug gemacht. Und hat seinen Körper wirklich an den Rand getrieben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also er hat auch extrem sich abgemagert, sah wirklich nicht mehr gesund aus etc. Und er hat auch mit seinem Kind, wo das erste Kind unterwegs war, ich glaube, das müsste so 2014, 2013 oder sowas gewesen sein, hat er sein Kind am Anfang nur vegetarisch erziehen wollen.
Oha.
Hat aber nicht funktioniert, weil Mangelerscheinungen beim Baby, mussten sie ihm halt wieder Fleisch geben. Und das durchzuziehen mit Kindern, dass du Vegetarier bleibst,
sehr schwierig.
Halt sehr schwierig, hat er auch nicht geschafft. Und deswegen ist es für mich eben dieses Maß, ich versuche bewusster mir zu überlegen, was esse ich, aber eben, dass ich da nur zu Vegetarier oder Veganer mutiere, glaube ich nicht.
Also wer mehr zu Entgiftungskuren hören möchte, der sollte unsere Folge mit der Melanie hören, Mutausbruch.
Ja.
Da ist das Thema Glaubersalz etc.
Ja.
Da sprechen wir schon mal darüber. Grundsätzlich sind Kuren nice to have,
ja.
Aber sie sind nicht das, was deine Ernährung verbessert. Ja. Auch solche Abnehmkuren und sowas, da rate ich jetzt als Fachperson einfach grundsätzlich davon ab.
Ja.
Wenn man es aus Gründen des Abnehmens tun möchte. Ja, eine Ernährung nach Lebensmittelpyramide. Mhm. Wer nicht weiß, wie die aussieht, der sollte mal googeln.
Ja.
Ist das Gesündeste.
Ja.
Ich denke, unsere Gesellschaft im Allgemeinen sollte weniger Fleisch essen, absolut, dem stimme ich zu.
Ja, ich auch.
Aber ansonsten eine Ernährung nach Lebensmittelpyramide ist eigentlich das Beste.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, was ich auch etwas schwierig finde. Alkoholproblem heißt das.
Ja. Du, heute geh mal rein.
Heute geh mal deep. Die Alina erzählt da ein bisschen, dass sie halt öfter Alkohol trinkt und was so dieser Konsum halt auch mit ihr macht. Und die Fragen, die ich mir jetzt da rausgesucht habe, ist, wie viel Alkohol ist denn zu viel Alkohol? Ab wann ist man denn etwa süchtig? Was sind deine Erfahrungen? Also von mir gesprochen, für mich ist zu viel Alkohol, wenn du wirklich nach Hause kommst und sagst, ich brauche jetzt sofort Whisky, wenn du dann richtige Entzugserscheinungen und sowas bekommst. Genau, für mich ist das so dieser Zeitpunkt. Ich habe eine Großmutter, die ich nicht kenne, die alkoholkrank war und die hat ziemlich viel Mist auch gebaut. Deswegen bin ich sowieso ein bisschen vorsichtiger mit Alkohol. Wie sieht das denn bei dir aus, Lara? Jetzt kannst du auch von deinem Schema reden.
Ja, ich bin es gerade am googeln, weil ich es nicht mehr weiß. Ich hatte das auch in der Ausbildung.
Ja.
Ich glaube, aber ich sehe gerade, ich bin da gerade auf suchtportal.de. Wir hatten das etwas anders in der Ausbildung.
Mhm.
Weil bei mir war im Kopf, dass du Alkoholiker bist ab einem regelmäßigen Konsum von jede Woche.
Ja.
Also ein keine Ahnung, ja. Wenn, hier ist es jetzt definiert mit als Alkoholiker gilt nach neuer Definition, wer seinen Alkoholkonsum nur bedingt kontrollieren kann, körperliche Begleiterscheinungen des Konsums entwickelt,
ja,
oder in dessen Leben das Rauschmittel die zunehmende prioritäre Rolle spielt.
Das ist eben so meine Kopfdefinition, was ich dann irgendwann, wann ist zu viel Alkohol. Es gibt dann
genaue, ja, das müsste ich mal nachschauen, weiß ich jetzt nicht. Die Frage war,
wie viel Alkohol ist zu viel Alkohol? Ab wann ist man für dich süchtig? Was sind so deine...
Da müsstest du einfach auch mal definieren, es gibt die verschiedenen Typen.
Mhm.
Es gibt eine Frau, die jeden Abend ein Glas Rotwein einschenkt,
ja,
kommt über die Woche auf den gleichen Alkoholpegel wie der junge Erwachsene, der die ganze Woche nüchtern ist und dann am Wochenende sich aber zudröhnt bis zum geht nicht mehr.
Ja, eben.
Das ist, finde ich sehr schwierig. Ich brauche sicherlich Alkohol auch nicht in meinem Leben.
Ja.
Ist jetzt wirklich nicht so etwas, das ich brauche. Ich merke auch in meinem Freundeskreis, dass immer weniger meiner Freunde trinken. Das heißt auch da.
Mhm.
Automatisch reduziert man dann seinen Konsum.
Ja. Und ich finde ja auch, es ist nochmal ein anderes Thema, wenn du jung bist, wenn du noch ein bisschen ausprobieren möchtest. Anstatt wenn du langsam erwachsen wirst.
Wir sind erwachsen. Ab wann denkst du, ist es dann ja, nicht okay. mehr okay?
Ja, okay. Zum Beispiel, wenn es mir richtig gut geht, habe ich jetzt nicht unbedingt Lust zu trinken. Es sei denn, wir sind unterwegs oder wir sind auf irgendeinem Festival.
Mhm.
Aber jetzt, so dass ich sage, wie soll ich sagen, es gibt jetzt, für mich ist so der Punkt gekommen, dass ich sage, ich trinke, wenn ich Lust habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause komme und sage, ich brauche jetzt unbedingt einen Gin Tonic.
Ja.
Überhaupt nicht. Aber es gibt halt auch viele in meinem Bekanntenkreis, die sagen, du, ich gehe jede Woche feiern, jede Woche brauche ich Alkohol, ich brauche jede Woche Ausgang, ich brauche jede Woche Party. Und die sind im gleichen Alter wie ich, wo ich denke, ich bin einfach auch in einer komplett anderen Lebenssituation als die.
Ja, absolut.
Eben.
Du bist schon fast in der Familienplan.
Ja, eben, siehst du. Und das ist halt bei denen noch weiter weg.
Ja, ich meine, halt
schwierig.
Ich setze mich jetzt als in diese Kategorie von diesen Freundinnen von dir. Aber ich bin das ja nicht.
Ja, eben.
Ich brauche Alkohol oder ich trinke vielfach Alkohol, wenn es mir gut geht.
Ja.
So, man stößt auf etwas an, man...
Ja.
Das sind so die guten Momente, nicht unbedingt, wenn es mir schlecht geht. Wenn es mir schlecht geht, ziehe ich mich vielfach zurück. Und wenn ich alleine bin, trinke ich überhaupt keinen Alkohol.
Ja, eben mich auch nicht.
Ich sage nicht, dass ich nur am Wochenende trinke, das bin ich auch nicht, weil viele meiner Freunde in meinem gleichen Haus wohnen.
Ja.
Und wir uns vielfach treffen und wenn wir uns sehen und etwas zu feiern haben oder keine Ahnung was, dann stoßen wir halt mal drauf an.
Ja.
Dann ist es vielleicht mal nicht nur der Rosé oder was weiß ich, dann ist es vielleicht mal... keine Ahnung, eine Berliner Luft oder was weiß ich.
Ja.
Ich habe gerade gelesen, hier, dass es definiert ist bei Frauen, wenn sie 4 Standardgläser trinken und bei Männern bei 5.
Das kommt ja auch drauf an, wie deine Veranlagungen sind. Also zum Beispiel, ich vertrage ja 1 Glühwein und danach bin ich schon relativ gut drauf.
Ja.
Oh. Der letzte Slam des Nachmittags heißt fremde Shampooflaschen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen falsch, geht das so drum, sie hat dann so die fremden Shampooflaschen bei sich schon, kriegt so ein bisschen Panik, weil ihr Freund bei ihr dann ist. Oder beziehungsweise der jetzige Partner von ihr bei ihr ist. Und die Shampooflasche steht auf einmal in der Dusche. Und sie beschreibt eigentlich, dass sie so ein bisschen Panik bekommt und etc. Aber sie sagt halt auch, dass er für sie mehr eine Familie ist als ihre Familie.
Ja.
Und deswegen war jetzt hier meine Frage, hast du so eine ausgesuchte Familie? Weil ich habe ja meine Familie, ich habe aber auch meine ausgesuchte Familie. Ich jetzt zum Beispiel.
Absolut, natürlich. Ich habe meine erweiterte Familie mit einem sehr guten Freund meiner Mutter, der für mich absolut wie Familie ist.
Ja.
Wenn er das hört.
Shoutout.
Ein Küsschen. natürlich auch die Familie des Partners meiner Schwester.
Ja.
Die hat sich auch, also mit denen machen wir auch sehr viel und das ist ja auch irgendwo eine ausgesuchte Familie, die auch für mich zur Familie zählt.
Ja.
Dann natürlich meine Freunde.
Mhm.
Meine Freunde sehe ich absolut auch als meine Familie, weil ich jetzt mit einem Teil sogar fast zusammen wohne. Aber ja. Auch, ja, das ist wie Familie. Das ist die ausgesuchte Familie, deine Freunde. Und
ja.
Man geht durch dick und dünn. Man kennt sich seit Jahren.
Ja.
Nicht? Ich weiß nicht, kannst du das?
Ja, ja. Also ich habe ja... Ich sage jetzt mal, ich habe ja meine Familie, das war auch nicht immer so harmonisch, wie es jetzt ist, muss ich dazu sagen.
Ja.
Und meine Mutter hatte ja nach meinem Vater nochmal 3 Partner sind es jetzt. Mein Vater hatte jetzt eine richtige Partnerin nach meiner Mutter, also es war auch zwischendurch was, aber... und ich habe mir sozusagen meine Geschwister... Ja. Zusammengerottet, sage ich jetzt mal.
Der erste, da bin ich immer verwirrt.
Ja, der erste Partner meiner Mutter, den ich jetzt einfach erwähne, wegen dem wir auch in die Schweiz gekommen sind, hatte einen Sohn. Das ist eigentlich mein Bruder, der war 7, als wir uns kennengelernt haben. Ich war 9.
Ja.
Ich bin mit ihm aufgewachsen, bis ich 16 war.
Ja.
Das ist schon wie mein Bruder. Also wir haben uns immer nur an Wochenenden gesehen. Ich glaube, jedes zweite Wochenende war er bei uns. Aber wir waren halt wie Geschwister.
Habt ihr jetzt noch Kontakt?
Wir haben jetzt noch Kontakt, halt weniger. Er ist bei der Bundeswehr.
Ja.
Ist Pilot. Und dementsprechend, wir haben uns auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
Also, okay.
Ich glaube 4, 5 Jahre oder sowas habe ich ihn jetzt leider nicht mehr gesehen.
Okay.
Ich habe 2 ältere Schwestern, die ich dann im Prinzip so durch den zweiten Partner meiner Mutter dann...
Ja.
Gehabt hat, das ist eben die erwähnte Schwester, bei der wir bei der Leipziger Buchmesse waren.
Genau.
Plus nochmal eine andere, die auch in Leipzig wohnt. Das sind sozusagen meine Schwestern. Ich habe bei der neuen Partnerin von meinem Vater, die hat auch eine, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, die ist 11 oder 12 schon. Die hat auch eine Tochter und die hat mich gefragt, ob ich ihre Schwester sein kann. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Also... Ich habe aber auch zum Beispiel die Chloe, mit der ich aufgewachsen bin. Das ist meine allerbeste Freundin.
Ja.
Das ist auch mehr eine Schwester für mich.
Kleines Tränchen wird vergossen.
Kleines Schwester. Ja, aber es ist so. Ich habe auch die besten Freunde meines Vaters. Das ist einmal die Mutti, wie ich ihn scherzhaft nenne. Das ist der beste Freund meines Vaters. Die waren schon zusammen in der Schule. Und das ist immer die Mutti. Frag mich nicht, wie das entstanden ist.
Lol.
Und auch ein sehr guter Freund meines Vaters, der wohnt mittlerweile in München, hat mal irgendwann mir geschrieben, er sei mein großer Bruder. Und seitdem ist das mein großer Bruder. Der ist älter als mein Vater, wollte ich jetzt mal schnell dazu sagen. Ich glaube 2, 3 Jahre.
Funny.
Aber das ist so meine Familie, die ausgesuchte Familie, die erweitert sich auch immer mehr.
Da will ich ja hoffen.
Ja, das ist, ja.
Ich hoffe, ich gehöre auch dazu.
Ja, ja, natürlich.
Da, sag's dir, der Manu. Sauerei.
Sauerei. Ich habe schon zur Lara gesagt, es gibt so die Bromance und es gibt die Girlmans.
Girlmans,
ja. Und wir haben die Girlmans.
Sie meint damit die Menschen, die einfach immer bei ihr auftauchen. Das wäre dann ich.
Nein, auch so diese Bromance, das ist ja bei meinem Verlobten und seinem besten Freund, die sind ja wie ein Ehepaar. Sind
schrecklich, ja.
Und ich habe zwischendurch auch das Gefühl, dass wir so sind.
Du und ich?
Ja.
Ja?
Ab und zu.
Sagt der Manuel das auch?
Ja. Aber du und der Manu seid auch mittlerweile für mich, ihr seid in meinen Augen auch schon Geschwister. Also wie ihr miteinander umgeht, finde ich einfach süß.
Schon?
Ja.
Mir fällt das nicht mal groß auf.
Also am Anfang, der Manu hat, glaube ich, 3 Jahre Laras Namen nicht gewusst.
Ja.
Und auf einmal, es war so ein... Auf einmal war total Fan und, oh, Lara kommt und, oh, ne. Dann haben die angefangen, sich so zu necken zwischendurch. Also ich finde das wahnsinnig funny.
Ja, dabei eigentlich der Manuel und ich ja ganz andere Gemeinsamkeiten haben als du und ich.
Genau.
So mit dem Basketball und
ja,
so.
Ja, genau.
Deswegen wir uns eigentlich auch verstehen, auch ohne die Elli. Ich kenne eigentlich den Manuel auch viel länger als die Elli.
Korrekt, ich wollte gerade sagen, das ist ja der Fun-Fact. Das Lara kennt meinen Verlobten viel länger als ich.
Weil ich mit seiner Schwester in den Kindergarten ging.
Ja.
Also ich kenne es ja übertrieben. Ich wusste, wer er ist.
Ja.
Das war ja so lustig, weil ich ihn ja erst richtig kennengelernt habe, als ich mit der Elli in die Schule ging.
Ja. Dann kommen wir zum letzten Kapitel. Das ist das Abends. Der erste Slam heißt mit dem Mond telefonieren.
Ja, nimmt er dann auch ab?
Ich glaube nicht. Es geht so ein bisschen um die Distanz zu wichtigen Menschen, die man irgendwie kennt oder irgendwie auch nicht. Es ist schwierig zu erklären. Also es sind Menschen, die dir wichtig sind, die aber mittlerweile so weit weg sind von dir, emotional und vielleicht auch distanzmäßig, dass du gar nicht weißt, wie du dich denn wieder annähern sollst. Zum Beispiel, du hast eine Freundin, die ist, wo ihr 18, 19 wart, nach Deutschland gezogen, zum Beispiel nach Hamburg, also sagen wir mal 1200 Kilometer Luftlinie.
Yes, yes.
Und ihr habt euch jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gesehen, ihr habt euch nicht mehr viel geschrieben. Dir ist dieser Mensch sehr wichtig, aber du weißt gar nicht, wie soll ich jetzt mich dieser Person wieder annähern.
Okay.
Und das ist so die Grundsituation. Und hier auch wieder die Frage, hast du das Gefühl, du entfernst dich ab und zu von so geliebten Menschen und was versuchst du, um das zu verhindern?
Ja, natürlich gibt's das.
Naja, klar. Ist
meistens nicht von meiner Seite.
Ja. Aber das Leben geht halt auch einfach weiter und es gibt viele, die in unserem Alter sind, die halt studieren an verschiedenen Unis und dann siehst du dich halt auch nicht mehr so viel.
Was ich dagegen mache, ist natürlich, dass ich versuche, den Kontakt zu behalten, dass ich mich viel melde, ich den Leuten auf den Sack gehe.
Ja.
So, ich denke, wenn eine Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist das auch nicht der Fall. Dann natürlich, wenn man sich vorher jede Woche gesehen hat und man sich danach vielleicht noch all 2-3 Monate sieht, ist das am Anfang natürlich hart.
Ja.
Aber ich habe das Glück, dass viele meiner Freunde, die studieren gingen oder die auch jetzt mehrere Stunden von mir entfernt wohnen, dass wenn ich die sehe, auch wenn ich sie nur einmal im Jahr sehe, es fühlt sich immer an, wie damals, als sie gegangen sind.
Ja.
Das bei dir?
Ja, ich habe wie das Problem nicht wirklich, weil mir ist bewusst, dass ich mich ab und zu von Menschen entferne. Und es gibt auch Menschen, die vermisse ich.
Du entfernst dich von Menschen?
Aber mein Grundvorteil ist, dass meine Freunde alle wissen, dass ich sie über alles liebe.
Ja, sag.
Dass ich alles für sie tun würde, aber sie wissen auch, dass ich sehr meldefaul bin.
Bist du?
Ich bin überhaupt nicht meldebegeistert. Ich habe Freunde, die habe ich seit 5-6 Jahren nicht mehr gesehen.
Bei mir schreibt sie in der nächsten Minute.
Ja, aber weißt du, es ist so, es braucht diesen Anlass. Ich habe zum Beispiel jetzt mal auf so einem Konzert auch einen Kumpel wieder gesehen. Diesen Kindheitsfreund, den ich dir gesagt habe. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und es war wirklich so, als wäre das gestern gewesen. weil das für mich so normal ist. Ich finde das auch viel schöner, und das sage ich auch allen meinen Freunden. Das ist auch
wichtig, ja.
Ich finde das viel schöner, hey, ich gehe an das und das Konzert, ich habe gerade an dich gedacht, willst du da mit mir hingehen? Finde ich viel, viel schöner, als jeden Tag sich zwanghaft zu schreiben.
Hallo, wie geht's dir? Was machst du?
Also, wenn ich das mit all meinen Freunden jeden Tag machen würde, wäre ich nur noch am Handy.
Ja.
Und diese, also, dann nehme ich mir doch lieber Zeit und verbringe eine schöne, also, mach doch was mit denen zusammen, was uns verbindet. Anstatt ich so dieses gezwungene, hi, wie geht's? Ich habe gehört, dir geht's gut. Ich habe gehört, dir geht's nicht so gut, bla, bla, bla. Ja.
Ja, und ich meine, es sollte ja auf Gegenseitigkeit beruhen.
Genau.
Die andere Person würde sich ja auch melden.
Ja. Der nächste Slam, den fand ich sehr, sehr lustig beziehungsweise gut, weil diese Frage, also wie der Anina das dann erklärt hat, das ja, fand ich sehr inspirierend, möchte ich sagen. Der Slam heißt, wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Sie beschreibt diese Lächerlichkeit dieser Frage, weil niemand wissen kann, was er in 10 Jahren tut oder macht oder will, mhm, weil das Leben einfach immer wandelbar ist. Trotzdem hörst Absolut. Du diese Frage immer und immer wieder.
Mhm.
Und sie sagt das so ein bisschen humorvoll. Ich weiß ja nicht mal, was es morgen zum Frühstück gibt. Wie soll ich denn wissen, was in 10 Jahren ist? Und deswegen meine Frage, was gibt's morgen bei dir zum Frühstück?
Lasagne, nein. gar nichts.
Gar nichts.
Ich esse kein Frühstück.
Ich esse eben auch kein Frühstück. Aber ja, wo ich das so gelesen habe, ist mir das eigentlich auch aufgefallen. Ich mache auch sehr, sehr viele Pläne. Ich sage zum Beispiel, in 2 Jahren möchte ich dann langsam vielleicht drüber nachdenken, Mutter zu werden.
Oh Gott, ich freue mich drauf.
Das freuen sich alle drauf.
Ja.
Ich möchte dann auch noch ein Studium machen und dies und das. Und letztendlich kommt's, wie es kommt.
Aber weißt du, das ist jetzt auch etwas wieder, wo wir wieder beim Thema Rechtfertigen sind.
Mhm.
Ich höre diese Frage so oft, oder ich habe sie in den letzten Jahren so oft gehört.
Mhm.
Einfach auch, weil ich habe nicht studiert. Ich habe meine Ausbildung gemacht und arbeite auf diesem Beruf.
Ja.
Viele meiner Freunde haben das Studium gemacht, oder wie Ellie zum Beispiel noch eine BMS, das ist eine Berufsmittelschule,
ja,
mit der man nachher studieren kann. Ich habe das nie gemacht, nie in Erwägung gezogen, so muss ich sagen. Und diese Frage einfach, was denkst du, wo stehst du überhaupt in 10 Jahren? Sich immer rechtfertigen zu müssen, warum man nicht studiert, oder das Ganze, finde ich so etwas von hohl. Ja. Geht mir so auf den Sack, und ich habe das vielfach auch damit gerechtfertigt. Nicht jetzt gerade mit dem Frühstück, ja, aber ich meine, was soll ich dir sagen? Ich nehme jeden Tag so, wie es kommt. Ich lebe im Hier und Jetzt.
Ja.
Das ist bei mir. Es gibt die Menschen, die leben in der Vergangenheit. Es gibt die Menschen, die leben in der Zukunft. Ich bin definitiv der in der Gegenwart lebt, was natürlich der Nachteil hat, dass ich niemals über meine Zukunft nachdenke.
Ja.
Ich aber auch überhaupt nicht in der Vergangenheit hängen bleibe.
Ja.
Was sicherlich auch ein Vorteil ist. Und genau das finde ich ja, das, wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Die blödeste Bewerbungsfrage, die man stellen kann.
Ja.
Weil das genau gar nichts aussagt. Ich meine, du kannst nicht wissen, wo du stehst in 10 Jahren. Du kannst nicht wissen, was dir noch auf deinem Weg begegnen wird.
Ja. Ich hatte ja diesen Chef, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe, im alten Beruf.
Ja.
Und da war ich, glaube ich, eine Woche dort. Und dann hat er mir eben auch die gleiche Frage gestellt, hat mich gar nicht anfangen lassen, sondern hat gesagt, ach, in 10 Jahren bist du eh Hausfrau und Mutter.
Boah.
Und dann habe ich ihn so angeguckt. Keine Ahnung, vielleicht. Also, es war so dieses, ja, du bist eh eine Frau in dem Sinn. Also, da wären wir wieder bei dem Sexismus. Klar habe ich auch mal gesagt, ich möchte irgendwann Mutter werden. Aber ich war nie so, dass ich gesagt habe, es muss unbedingt sein. Und damals war ich 22. 20 war ich dort. Also mit 30.
Ja, er hat vielleicht gar nicht so Unrecht.
Er hat vielleicht nicht so Unrecht,
aber wenn ist.
Kann ja sein, dass ich unfruchtbar bin, und dann ist das Leben eh ganz anders. Das ist
eine absolut dumme Aussage, die ein Arbeitgeber niemals, niemals zu einem Arbeitnehmer sagen sollte.
Ja.
Das macht mich schon wieder so wütend. Boah, da könnte ich Bäume ausreißen.
Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Slam.
Oh Gott.
Das rosafarbene Plüschalpaka.
Ach, ich lieb's.
Das ist so geil. Es geht da so ein bisschen, also die Alina erzählt, die hat ein rosafarbenes Plüschalpaka mitgenommen und hat das in einem Hotel vergessen.
Nein.
Und dann ist sie nach Hause gekommen und war komplett in Panik, weil sie das nicht mehr gefunden hat. Und das war ihr auch bewusst, dass es dort in diesem Hotel ist. Aber sie hat so gedacht, das Plüschtier denkt jetzt, ich hasse es. Das Plüschtier denkt, ich habe es allein gelassen und so.
Ja.
Also dieses Emotionale an etwas noch hängen, was gar nicht lebendig ist. Dazu hattest du oder hast du ein Plüschtier, was eine spezielle Bedeutung für dich hat?
Ja, absolut.
Und wenn ja, warum?
Ja, ich habe mehrere. Ich habe sehr viele.
Ja.
Eine Bedeutung, ja, weil als ich, da war ich 13, da ist ich glaube in Deutschland heißt es Pate, Götti.
Ja.
Unerwartet verstorben.
Mhm.
Und es hat mich sehr tief getroffen, weil ich davor keine Begegnung mit dem Tod hatte.
Ja.
Und mit 13 bist du ja gleich so auf der Schwelle von der Pubertät.
Ja.
Aber auch noch dem Kindlichen. Und ich bin jemand, der vielleicht auch etwas länger braucht, um sich wirklich... Ich war im Gedächtnis immer sehr weit.
Ja.
Aber halt im Emotionalen war ich immer etwas hinten nach, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn man das so bezeichnen darf.
Ja.
Und dementsprechend hat meine Eltern mir erklärt, schau, da war dieses Stofftier, das ich hatte, und gesagt, da ist er immer, ich habe mir immer dann vorgestellt, da ist er drin.
Ja.
Damit fühle ich mich geborgen. Und so ist es dann mit den weiteren, dann ist mein Haustier verstorben.
Ja.
Dann habe ich es wieder ins gleiche Stofftier gepackt.
Ja.
Und somit hat dieses Stofftier eine sehr große Bedeutung für mich. Einfach weil ich damit all meine verstorbenen Bekannten und Geliebten, in dem Sinn Menschen, umarmen kann. So. Ja.
Meine Geschichte ist nicht halb so schön. Oh nein. ich habe auch mehrere. Ich habe meinen Plüschtieren auch immer Namen gegeben. Ich habe, die drei, die mir jetzt spontan einfallen. Das erste ist ein weißer Plüschbär, ist die Flocke, weil die so weiß war. Und die habe ich bekommen, wo ich gerade in die Schweiz gezogen bin und sehr einsam war, von einer Schulfreundin.
Ja.
Und ich habe diesen Bären, glaube ich 10 Jahre meines Lebens, immer in meinem Bett drin gehabt.
Ja.
Vor 6 oder 7 Jahren, wo ich dann halt mit Manu auch zusammengekommen bin, musste ich etwas Platz machen im Bett. Da habe ich nicht nur meine Plüschtiere dann im Bett gehabt. aber die ist immer noch mir sehr wichtig. Die liegt immer noch auf meinem Schrank oben drauf.
Na, anschauen.
Ja. Dann habe ich den Frederik. Das ist ein Plüschfrosch.
Okay.
Der hat im Prinzip so die Flocke abgelöst damals.
Weil die Flocke zu groß war.
Die Flocke war, ja, die war auch so ein bisschen, also die hat irgendwann nach 7, 8 Jahren hat die dann auch mal ihre Farbe etwas verloren. Und meine Mutter hat die mal gewaschen und da war sie nicht mehr so schön weich wie vorher, sondern so stachelig. Und dann konnte ich halt auch nicht mehr gut kuscheln. Dann ist der Frederik gekommen. Der Frederik war so dieses, wie soll ich sagen, der war mir so wichtig, weil ich liebe Frösche.
Ja.
Und irgendwie war das so mein, ich nehme den mit, wenn ich Angst habe. So im Berufsleben und sowas habe ich den auch immer ab und zu im Rucksack mit drin gehabt, wenn es mir nicht gut ging.
Ja.
Und das letzte Plüschtier ist gerade an meinem Geburtstag dazugekommen. Das ist so ein Nackenkissen, das aussieht wie ein Drachen, der Merlin. Und der ist jetzt für mich so im Moment das wichtigste Plüschtier, was ich habe.
Wirklich?
Ja, weil ich schlafe mit dem auch gut. Und ich habe auch so, wie soll ich sagen, ich habe schon so eine emotionale Verbindung mit dem aufgebaut.
Ja, natürlich.
Sobald ein Name dazukommt, ne?
Merlin passt jetzt wie Faust aufs Auge.
Ja, genau. Also ich hänge auch immer noch sehr an Plüschtieren. Ich habe unten 3 so Plastikbeutel. Da sind meine alten Plüschtiere drin. Ich kann die nicht weggeben. Ich kann nicht.
Ja.
Geht nicht. Ich habe mit jedem Plüschtier irgendeine Verbindung. Ich habe auch so einen kleinen Plüschaffen, die Chrissy. Die liebe ich, weil mein Bruder, die damals immer zum Kuscheln genommen hatten. Dieser Plüschaffe erinnert mich immer an meinen Bruder, wenn ich den vermisse.
Ja.
Ja, so Zeuge.
Genau.
Dann, die Gurkenkrise ist der nächste Slam.
Oh Gott, wo geht's denn jetzt hin?
Das Leben als Student, Studentin und die damit verbundene Geld- und Zukunftssorge.
Mhm.
Hast du mal etwas machen wollen, was wofür dir einfach die Zeit, Ideen oder Geld gefehlt haben?
Natürlich.
Natürlich.
Ja, vieles.
Also zum Beispiel, ich würde extrem gerne studieren gehen, sehe aber, dass eben ich heirate nächstes Jahr. Ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und dann kommt halt schon die Babyplanung langsam dann in Sichtweite. Und dann noch studieren gehen ist halt schwierig, weil wenn ich studieren gehe, möchte ich natürlich auch dann einen entsprechenden Beruf ausüben können, was auch wieder schwierig ist.
Ja, und vor allem musst du dir auch überlegen, für dich ist eigentlich, je nach Studium müsstest du ja woanders hinziehen.
Mhm.
Und das mit deinem Partner zu machen, ist...
ist halt nochmal schwieriger.
Also aber bei mir es alleine zu machen, das geht bei dir auch schon nicht mehr.
Ja, und auch, ich habe ja dieses weiterführende Jahr gemacht, wo ich jetzt eben dieses Studieren gehen könnte, die BMS.
Ja, genau.
Und ich habe in diesem einen Jahr Studiumgänge, dann 3 bis 4 Jahre, gemerkt, dass es finanziell auch übelst an der Grenze ist. Ich meine, ich habe Stipendien bekommen, ja, aber das ist schon in der Schweiz schwierig, dann damit noch die Krankenkasse zu zahlen. Müsste ich ja dann auch.
Krankenkasse, crazy.
Ja, also das ist krass. Und jetzt bin ich 25, jetzt zahle ich sowieso für alles mehr. Also, dass ich noch studieren gehen kann, sehe ich im Moment noch etwas kritisch.
Bei mir ist so, ich habe mir sehr viel Gedanken über Studiengänge gemacht, habe mich sehr viel informiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal studiere. Mhm. Aber ich lebe nicht für die Arbeit. Das ist mir einfach bewusst geworden. Ich lebe nicht für meine Karriere. Und ein Studium geht sehr lange und ich muss mir sehr bewusst sein, was ich machen will.
Ja.
Ich bin ein sehr sehr begeisterungsfähiger Mensch, ein sehr, ja, ich bin mal da involviert, dann bin ich da, dann mache ich mal einen Podcast. Ohne die Ellie wird dieser Podcast nicht mehr nicht mehr da.
Ja.
Keine Ahnung, mache ich mal, fotografiere ich, dann, keine Ahnung, beginne ich zu malen, töpfern, keine Ahnung. Ja, ich sag die ganze keine Ahnung. Ich bin einfach überall und nirgends.
Ja.
Das beschreibt mich auch, denke ich, und deswegen ist ein Studium für mich ein Commitment zu einem Beruf. Und ich weiß, ich will den machen und ich will den vielleicht bis ans Ende meines Lebens machen, weil, scheiße, man, studieren ist so teuer.
Ja.
Crazy.
Ja, das sehe ich eben genau gleich.
Und ich weiß, dass ich das nicht tun werde oder will.
Ich habe einfach mittlerweile so die Einstellung, ich würde ja jetzt studieren.
Yes.
Dann habe ich irgendwann Kinder etc. Ich möchte doch, bis ich Kinder habe, einfach noch leben. Also ich bin jetzt in der besten Zeit dafür, mit meinem Freund, Verlobten, mit euch, mit Freunden, doch noch ein bisschen die Welt anzugucken. Was halt wieder schwierig ist, wenn ich Student bin, weil dann ist einfach das Geld immer knapp.
Ja.
Und im Moment sehe ich einfach auch nicht, wie du schon gesagt hast, das ist das Studium, was ich machen will, was ich für mein Leben lang machen möchte. Weil wenn ich studiere, dann mache ich das nachher auch fertig.
Ja.
Und dann mache ich nichts mehr weiter.
Genau.
Und dann muss man da.
Ich habe eine Frage an dich.
Mhm.
Du hast genannt, dass du eben heiratest nächstes Jahr.
Ja.
Als Begründung dafür, dass du kein Studium machen möchtest. Mhm. Sagen wir mal, ihr hättet euch nicht verlobt im Dezember.
Ja.
Warst du davor... Hast du dir da überlegt oder warst du da bereit, ein Studium zu machen? Hat das Ganze deine Entscheidung so beeinflusst?
Auch, ja. Also ich habe ja jetzt, wo ich mich entschieden habe, nach dieser Schule, dass ich studieren gehen möchte, habe ich ja dann erstmal auch überraschenderweise dieses Jobangebot bekommen, wo ich jetzt angefangen habe.
Ja.
Das war ja schon mal so der erste, ich möchte mich ja erstmal in dem Job einfinden. Ich möchte ja dort erstmal meine Leistung erbringen. ich möchte diesen Beruf ja auch erstmal beherrschen, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen. Heißt, das mit dem Studium hat sich sowieso ein bisschen verschoben.
Mhm.
Plus bin ich mir bis jetzt immer noch nicht sicher, was, wie, wo, wann etc. Weil eben, wie gesagt, wenn ich was anfange, dann möchte ich das beenden und ich möchte nachher darauf arbeiten.
Absolut.
Und da kann ich dir überhaupt nicht sagen, was das jetzt im Moment wäre. Und dieser Fakt, dass wir uns im Dezember verlobt haben, war für mich einfach so ein bisschen dieses, denk mal drüber nach. Jetzt haben wir die Hochzeit. Hochzeiten sind sauteuer, liebe Leute. Also überlegt euch das.
Ja.
Und dann sollte ich irgendwann mal noch den Führerschein machen, was auch wieder Geld kostet. Ich möchte ja dann auch irgendwann eine größere Wohnung haben. Ich möchte dann eben in 2, 3 Jahren bin ich 27, 28. Ich finde das ein schönes Alter, um Kinder zu bekommen. Vor allem, weil ich nicht nur bei einem bleiben möchte, also meiner Meinung nach bis jetzt. Mal gucken, wie es dann in 2, 3 Jahren ist. Weil ich bin einfach schon immer ein Kindermensch gewesen und ich finde, für mich, es ist ein schöneres Leben, wenn ich ein Kind hätte, weil ich Kinder einfach über alles liebe, als wenn ich mir jetzt sage, ich habe jetzt meine Karriere im Vordergrund, weil ich finde, ich lebe für mich und nicht für den Beruf.
Am Ende des Tages siehst du deine Freunde mit den Kindern und fragst dich vielleicht, warum habe ich das nicht gemacht? Und dann wird es zu spät sein. Und ich denke, das ist sicher so etwas, was mich auch umgibt, welche Gedanken mich auch umgeben, wie meine Zukunft aussehen soll.
Ja.
Und ich gehe da mit dir einher. Ich möchte Kinder, ich möchte viele Kinder.
Ja.
Und
dann wird es halt als Frau auch schwierig zu studieren, weil ich kann das jetzt hier ganz kurz sagen. Mein Verlobter verdient jetzt schon fast das Doppelte von mir.
Er ist aber auch ein paar Jahre älter.
Ja, er ist 3 Jahre älter. Aber dass ich mal so viel verdiene, glaube ich nicht, erstens. Und dass dieses Umgekehrte, dass man dann sagen kann, ja, aber lass doch deinen Mann zu Hause, der soll sich um die Kinder kümmern. Mit meinem Lohn jetzt, never ever. Mhm. Würde nicht funktionieren.
Ja.
Von dem her habe ich jetzt im Moment noch nicht so die Motivation, dass ich sage, ich gehe studieren.
Ja.
Genau.
Ist so. Aber weißt du, ich denke, das sollte man auch nicht runterspielen. Ich glaube, ein Leben als Mutter stelle ich mir extrem erfüllend vor.
Ja, na klar.
Natürlich ist es viel, aber ich für meinen Teil denke, dass ich in einem kleinen Pensum, ich denke, arbeiten ist auch wichtig, einen Tapetenwechsel zu haben, aber ich sehe es als sehr erfüllend an, wenn ich meine Kinder aufziehen darf.
Ja.
Und sehe ich eben auch freue mich sehr auch darauf. Deswegen finde ich, es ist auch gar nicht irgendwie schlecht, wenn man in diesem Klischee in Anführungs- und Schlusszeichen Rollenbildern bleibt. Auch mit den Gedanken natürlich, wie du sie hast, mit dem finanziellen etc. Ja. Freue ich mich auch einfach darauf.
Ja, ich wie soll ich sagen, ich stehe auch zu diesem Klischee. Seit ich klein bin, wollte ich schon immer Kinder haben. Und es war nie eine Frage, dass ich mal keine Kinder haben möchte.
Ist so.
Und das war auch ein sehr, sehr frühes Thema bei Manu und mir, dass wir sehr schnell gesagt haben, wir möchten beide Kinder, weil das für mich schon wichtig war am Anfang der Beziehung. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, du, ich möchte niemals Kinder, wäre das für mich nicht gegangen.
Nein.
Wir hätten uns gestritten, wir hätten uns wahrscheinlich beide unglücklich gemacht.
Ja.
Deswegen war das für mich sehr wichtig und deswegen auch jetzt wieder. Ich lebe eigentlich dafür, dass ich irgendwann Mutter sein darf, auch wenn das dann adoptiert wäre oder keine Ahnung was.
Ja,
weil,
absolut.
Aber das ist auf jeden Fall eines meiner größeren Träume und dazu stehe ich. Also, dazu stehe ich mit meinem Namen.
Elli, du und ich, bald Podcast mit Kinderwagen.
Oh, 2, 3 Jährchen, 4, 5.
Wenn wir beide dann Eltern sind, Mütter, können wir uns jeden Tag zum Kaffee treffen.
Vor allem wäre der Podcast vielleicht je nachdem auch ein bisschen regelmäßiger, außer Haufen Pausen, weil die Kinder schreien. Stimmt. Aber wir würden uns viel öfter sehen.
Das ist so. Und wir könnten mehr lesen.
Ja, wir könnten mehr lesen. Also Mutter sein, freue ich mich jetzt schon. Klar, es ist auch eine anstrengende
Aufgabe. Wir werden nach dieser Folge tausende Nachrichten von Müttern bekommen, die sagen, ihr werdet nicht mehr lesen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, wie soll ich sagen, es ist mir auch wichtig und das hoffe ich auch, das ziehe ich auch durch, Zukunfts-Eddie, es ist mir wichtig, dass ich bleibe, dass ich mir Zeit für mich nehme, dass ich auch mal sage, du Schatz, wir geben das Kind jetzt mal meiner Mutter.
Zu Lara,
keine Ahnung, wir nehmen uns jetzt einen Abend für uns.
Ich werde Tante Lara.
Weil es gibt ganz viele Pärchen, die ich kenne, die haben sich getrennt, weil sobald die Kinder da waren, gab's nur noch das Kind. Das ist auch klar, das ist auch schön. Aber ich finde, man darf sich nicht aus den Augen verlieren.
Es ist einfacher gesagt
als getan. Wir aber gucken absolut. Mal, Zukunfts-Elli.
Ja, wer diese Folge hört und in ein paar Jahren noch unseren Podcast hört, wird die Antwort auf dieses Thema haben.
Der nächste Slam wäre Gute-Nacht-Geschichte 1 und 2. Das sind freie Poetry-Slams, die Alina mit ihren Gästen gemacht hat.
Hm.
Da haben sie so 3 Wörter gesagt und sie hat daraus dann einen spontanen Slam gemacht.
Geil.
Und jetzt möchte ich natürlich von dir, dass du das genauso machst.
Nein.
Nein, hier ist so meine Frage. Würdest du mal Poetry Slam machen wollen?
Ich habe schon mal Poetry Slam
Hast
gemacht.
Hast du schon mal gemacht?
Habe ich gemacht, ja, in der Schule. Ich habe sogar den Wettbewerb gewonnen.
Oha. Damals. Ah, ja.
Meiner Geschichte. Absolut. Ich liebe Poetry Slam. Ich würde das sofort wieder machen. Ich weiß nicht, warum ich es noch nicht getan habe, ganz ehrlich.
Das ist eine Frage.
Ist total cool, vor allem wenn du in der Szene bist und du die so in so verruchte Bars gehst und dann so ja, weißt du, so diese Keller mit dem und dann liest du dir diese Poetry Slams vor und es ist echt crazy. Ich lieb's. Ja. So stelle ich mir das auch vor. Ist vielleicht ein bisschen klischeehaft.
Ja,
aber wir lassen es mal so. Absolut.
Seit ich jetzt das, also ich habe ehrlich gesagt Poetry Slam noch nie so auf dem Schirm gehabt.
Nichts?
Nee. Ich habe mal gewusst, dass es sowas gibt und ich habe auch auf YouTube, TikTok so ein paar schon gesehen und ich war immer beeindruckt.
Ja, mega.
Aber ich habe das wenig gerafft, was das ist.
Ja.
Und ich habe jetzt das Buch von der Alina gelesen und muss sagen, ich glaube, also vielleicht werde ich Poetry Slam TikTokerin, keine Ahnung. Ich finde das total cool. Ich habe auch als Kind habe ich extrem gerne Gedichte geschrieben. Ich bin auch nicht schlecht in Gedichte schreiben.
Ja. Allgemein im Schreiben bist du nicht schlecht.
Allgemein im Schreiben bin ich nicht schlecht. Also vielleicht ist das ja meine Zukunft. Oder Podcasterin. Bin ich eigentlich auch dabei.
Also ich werde definitiv keine Autorin, das kann ich schon mal sagen. Meine Rechtschreibung ist die von einem Kleinkind.
Ja, meine
Gott sei Dank liest Elli meine Texte immer durch. Allgemein auch das Thema Buchschreiben und so. Ich bewundere jeden Autoren hier an dieser Stelle, weil ich hätte definitiv nicht den Biss, ein 800 Seiten Schinken zu schreiben.
Nein.
Geschweige denn, eine Geschichte zu schreiben und die nachher Autoren, Verlage suchen etc.
Ja.
Das ziehe ich meinen Hut. Ich werde definitiv Podcasterin.
Ja.
Darin sehe ich meine Zukunft. Ich glaube, dass ich rede sehr gerne.
Ja.
Man hört es vielleicht.
Vielleicht. Sogar heiser redet sie.
Sogar heiser rede ich noch mehr als zuvor.
Ja.
Ja.
Und der letzte Slam. Heißt vom Hinlegen und Aufstehen.
Ja.
Es geht darum, wie schwierig es ist, hin und wieder einfach mal aufzustehen. Wie sehr man sich dafür hasst, wieder nichts geschafft zu haben und einfach dann wieder schlafen zu gehen. Das ist so ein bisschen dieses Erste, was wir hatten.
Da schließt sich der Kreis, ne?
Da schließt sich der Kreis. Und für mich ist jetzt so diese letzte Frage, was ist für dich ein produktiver Tag, wenn du frei hast?
Wenn meine Wohnung sauber ist. Bin ich ehrlich. Weil das ist das höchste Ziel. Ich schaffe es selten. Mache ich mir selber aber auch keinen Druck, bin ich ehrlich.
Ja.
Weil die Einzige, die darin lebt, bin ich.
Ja.
Was ist für mich ein produktiver Tag? Ein Tag, an dem ich doch einiges gemacht habe. Ich vielleicht auch etwas kreativ sein konnte, weil das muss ich gefühlt jeden Tag sein.
Mhm.
Sonst fühle ich mich nicht ausgelassen.
Ja.
Aber an dem ich doch Energie tanken konnte.
Ja.
Weil das Ziel meines freien Tages ist es, mich mir Energie so zu tanken zu können, dass ich den Rest der Woche gut überstehen kann.
Ja.
Oder gut überstehen kann, dass ich einfach energiegeladen arbeiten kann.
Mhm.
Das ist ein guter Tag.
Ist schön.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Nein, das macht Sinn. Ich habe für mich festgestellt, für mich ist ein produktiver Tag, wenn ich abends sagen kann, es war ein guter Tag. Also ob das jetzt für mich, ich mache was mit Freunden ist, wenn das für mich ist, ich bin heute einfach faul und lese.
Ja.
Wenn das für mich ist, ich nehme mir immer vor, wenn ich frei habe, was Leckeres zu kochen, weil ich denke, ich habe Zeit. Ich mache vielleicht auch ein bisschen was Aufwendigeres mal, mache mit Vorbereitung und freue mich dann einfach. Und das ist für mich dann auch schon ein produktiver Tag, weil ich denke, ich habe für mich jetzt was Leckeres gekocht. Und ich bin halt auch dann stolz drauf, sage ich mal. Hat auch jetzt, ich war jetzt ja eine Woche krank und zu Hause wegen Nebenhöhlenentzündung.
Es gab einen Tag.
Es gab einen Tag, da habe ich wirklich von um 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends nur mal nach Zahlen gemacht.
Ja.
Und habe 3 Fragezeichen gehört und Verbrechen von Nebenan. Mehr habe ich den ganzen Tag nicht gemacht und ich habe mich super gut dabei gefühlt. Weil erstens habe ich endlich dieses Mal nach Zahlen beendet.
Ja.
Und zweitens habe ich einfach auch mal so meine 3 Fragezeichen. Ich habe so über alles eine Liste. Ich bewerte jede 3 Fragezeichen-Folge, schreibe auf, wann ich sie gehört habe. Das gleiche mache ich jetzt mit Verbrechen von Nebenan.
Echt?
Ja. Kann ich dir nachher zeigen.
Crazy.
Und das war für mich schon produktiv. Ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe mich aber entspannt. Ich habe mal ein bisschen einfach gehört. Ich kann mit dir jetzt zum Beispiel über Zeitverbrechen auch besser reden. Ah nein, Verbrechen von nebenan kann ich mit dir jetzt ein bisschen besser drüber reden.
Zeitverbrechen gedacht, da bin ich auch sehr weit.
Da bin ich raus, leider. Das habe ich vor 3-4 Jahren das letzte Mal gehört. Aber ich muss dir meine Magazinsammlung zeigen.
Oh ja.
Oh. Ja, also auf jeden Fall, das sind für mich diese produktiven Tage.
Ja, Tage, an denen du kreativ sein kannst. Ist ja bei dir das Gleiche. Du bist ja auch kreativ gewesen.
Ja, aber es kann auch wirklich ein Tag sein, dass ich sage, ich mache heute nichts. Ich bin einfach heute auf der Couch, gucke den ganzen Tag Family Guy.
Aber weißt du, das finde ich jetzt fast die schwierigere Entscheidung. Sich bewusst für nichts zu entscheiden. Mhm. Ich hätte das niemals gedacht, dass das schwieriger sein wird, weil bei mir zu Hause, ich musste wirklich praktisch nichts im Haushalt helfen.
Ja.
Somit hatte ich halt jeden Tag frei, so gefühlt.
Mhm.
Bin nach Hause gekommen und habe gelesen oder gemalt oder keine Ahnung was. Und jetzt merke ich, wie schwierig es eigentlich ist, sich zu entscheiden, mal heute bewusst den Haushalt nicht zu machen.
Ja.
Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja.
Natürlich lebe nur ich hier und trotzdem denke ich mir, ach, wenn jetzt jemand vorbeikommt, dann sieht es hier aus wie Sau.
Ja, genau.
Oder ja, so, da, ich bin ein Mensch, ich habe einen Schreibtisch, bei dem siehst du nicht mehr, dass es ein Schreibtisch ist, weil ich all meine Dokumente und alles einfach gefühlt drüber werfe.
Ich bin dann einfach so ein Mensch mit diesen Intuit-Thoughts, also...
Was?
Intuit-Thoughts. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann mir bewusst sagen, ich mache heute Lesetag.
Die intuitiven Gedanken meinst du?
Ja, genau. Und das ist, ja, das war jetzt zu los, weit weg. Das
los!
So. Und dann sitze ich dort und lese und auf einmal fällt mir ein, eigentlich könntest du heute mal wieder Brownies machen. Und dann ist das mein Tagesziel. Und dann gehe ich einkaufen, mache Brownies, lege ich mich wieder hin mit dem Buch. Ah, eigentlich könntest du jetzt mal wieder baden gehen. Dann gehe ich baden. Das ist so dieses, mir kommt immer irgendwie ein schlagartiger Gedanke und ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren, bis ich das mache.
Ja.
Das ist so bei mir so ein spontaner Tag. Das kann mich auch total in eine Teufelsspirale reinführen, dass am Ende des Tages ich doch wieder fix und alle bin.
Ja.
Wenn ich einmal anfange aufzuräumen, dann sehe ich noch 50 andere Sachen, die ich aufräumen könnte.
Ja.
Und dann geht mir das auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Und dann muss ich mir bewusst immer mal sagen, du machst jetzt eine Stunde wirklich nichts.
Ja.
Dass ich dann nicht nur aufräume.
Ja.
Mit diesem Gedanken spielen lassen wir euch jetzt allein.
Könnt uns gerne mal schreiben, wie es euch ging. Kauft euch unbedingt das Buch.
Ja,
das ist wirklich schön. Als Empfehlung, weil diese Gedankengänge, die haben mich geflasht. Ich habe es noch nicht alles gelesen, aber eben einen Teil habe ich von Ellie bekommen.
Ja.
Es regt, denke ich, genauso zum Nachdenken an.
Ja,
und das ist ja auch ein Café am Rande der Welt.
Ja, aber vielleicht sogar besser, muss ich jetzt mal sagen.
Auf eine ehrlichere Weise.
Auf eine ehrlichere Weise. Wir möchten euch auch, ihr könnt auch die Fragen selber beantworten. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Fragen, die ihr uns stellen möchtet. Wir waren sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr transparent offen. In dieser Folge. Wir hoffen, das war für euch okay. Wir sind ehrliche Menschen und wir finden auch, wir dürfen auch mal über so Sachen reden. Wir haben sehr viele verschiedene Themen angesprochen. Wir haben auch sonst schon Themen bei uns in der Podcast-Folge angesprochen. Von dem her fand ich das jetzt einfach mal so was ganz anderes, wenn wir das mal so machen. Ich euch nicht nur erzähle, worum es in dem Buch geht, sondern dass wir uns wirklich mit jedem Thema auch selbst auseinandersetzen und Selbstreflexion machen.
Was ja, weil
das Buch ja auch möchte.
Genau, das will es erstens. Und zweitens haben wir auch die Rückmeldung bekommen von unseren Hörern, dass es einfach interessanter ist, wenn wir über Sachen diskutieren.
Ja.
Von dem her habt ihr jetzt 2 Stunden insgesamt.
Ja. Sogar mehr. 1:20, also mit der ersten und zweiten Folge.
Ja.
Ja.
Wo ihr dann einfach uns labern hört.
Genau.
Unsere Gedanken hört. Uns husten hört.
Uns husten hört.
Die werden ausgeschnitten.
Die werden fast alle ausgeschnitten.
Ja. Also, dementsprechend.
Wir wünschen euch
einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört.
Bis zum nächsten Mal
bei die Bücherchronisten.